Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
Den Fun Fact, den ich mitgenommen habe, ist, dass Infrarotstrahlung seit dem 18. Jahrhundert oder sprich genau seit dem Jahr 1800 ein Thema ist. Und da wurde es nämlich erfunden bzw. gefunden vom Astronomen Friedrich Herschel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Thema heute: Infrarotlicht, Qualitätssicherung und Tribologie. Alex, ich kann mit einem was anfangen, bei den anderen zwei hört es schon fast wieder auf.
Echt, mit Infrarotlicht wahrscheinlich.
Ähnlich.
heute geht es im Wesentlichen um die Möglichkeit zur energieeffizienten Erwärmung von Kunststoffen und warum es da tatsächlich gut ist, rot zu sehen, nämlich Infrarot. Und wie jedes Mal, Matthias, weil wir mit den vielen komischen Wörtern nichts anfangen können, haben wir jemand eingeladen, der die kennt.
Ganz genau so ist es. Und zwar ist bei uns zu Gast Dennis Schuböck von der Firma Ushio. Dennis, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Vielen lieben Dank, Matthias. Dankeschön, Alex. Soll ich gleich mit der Vorstellungsrunde beginnen?
Perfekt. Man merkt schon, du bist ein aufmerksamer Hörer des Podcasts. Du weißt genau, was rechtzeitig kommt. Bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wie hat sich zu Ushio verschlagen? Was ist genau dein Job dort?
Okay, gern. Ganz kurz. Mein Name ist Dennis Schuböck. Ich bin doch mittlerweile schon 31 Jahre alt. Und wie es mich zu Ushio geschlagen hat, letztlich über die Realschule, über den technischen Zweig. Dann danach hatte ich eine wirtschaftliche Ausbildung als Kaufmann bei der Firma Ginger in Markt Schwaben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie, ich würde gerne so ein Zwischending haben zwischen Technik und Wirtschaft. Und bin dann über den zweiten Bildungsweg zum Wirtschaftsingenieurstudium gekommen mit Fokus Elektrotechnik und Vertrieb. Und dann hat mich ein Headhunter angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, für die Firma Ushio ins Feld zu gehen und den Vertrieb in Süddeutschland zu managen. Und das hat halt perfekt gepasst, interessantes Produkt. Und somit bin ich seit dem 1.1.2020, also fast 4 Jahre mittlerweile, als sogenannter Sales Manager für Infrarot in Süddeutschland vor allem tätig.
Tatsächlich, bis die Folge ausgestrahlt wird, lieber Dennis, da herzlichen Glückwunsch an der Stelle, sind es nämlich 4 Jahre.
Perfekt, vielen lieben Dank.
Dann erzähl uns doch mal noch kurz was zu Ushio. Wo kommt Gerne. Die Firma her? Was macht ihr im Wesentlichen?
Es ist eine japanische Firma, wie der Name schon vermuten lässt. Und die gibt es schon ein bisschen länger, seit 1916, damals aber noch als Himeji Electric Bulb gegründet. Also wie gesagt, über 100 Jahre. Wurde dann 1952 umbenannt vom Gründer Shiro Ushio in Ushio. Und dieser, vielleicht auch ganz kurz, der ist am 13.06. diesen Jahres verstorben. Und war bis zum Ende als Ehrenvorstandsmitglied in dem weltweit agierenden Konzern Ushio mit über 5.500 Mitarbeitern immer noch aktiv tätig. Für die deutschsprachigen Hörer vielleicht am spannendsten ist, dass Ushio seit 1985 in Europa tätig ist, spätestens aber mit dem Erwerb der bayerischen Licht- und Vakuumtechnik in Steinhöring bei München im Jahre 1990 im deutschen als auch im europäischen Markt für qualitativ hochwertige Lichtlösungen made in Germany, wie man es schon sagt, angekommen ist. Vielleicht eine interessante Nebeninfo: Die BLV wurde damals 1968 gegründet, mit dem Schwerpunkt der Halogenlampenproduktion. Halogenlampen sind im Grunde Infrarotstrahler, nur dass Infrarotstrahler sich noch weiter fokussieren auf die Hitzeerzeugung und Licht für den Infrarotstrahler im Grunde ein Abfallprodukt ist. Letztlich fokussiert sich die Ushio-Gruppe im Infrarotbereich auf kurzwellige Strahlung beziehungsweise auf sehr energiereiches Licht. Vielleicht ein kleiner Umriss noch, was die Ushio-Gruppe produziert weltweit. Sind es neben Infrarotstrahlern, UV-Strahler, LEDs, Laserdioden und Excimerstrahlung, die auch im SKZ Anwendung finden. Und hiermit versuchen wir, die Industrie weiter zu optimieren, Energie einzusparen, Prozesse besser oder hochqualitativer fahren zu können. Und das ist das Ziel von der Ushio-Gruppe.
Dennis, jetzt hast du uns schon so ein bisschen erklärt, also es geht sehr viel um Licht, um Strahlung, um Erwärmung bei euch. Nehmen uns mal so ein bisschen mit, wie funktioniert jetzt eine Fehlerdetektion, denn wir haben ja auch das Thema Qualitätssicherung mit dabei, mittels Infrarotlicht bei Kunststoffbauteilen. Wie muss man sich das vorstellen?
Soll ich zuerst vielleicht noch Infrarot kurz erläutern?
Sehr gerne.
Gut, da habe ich jetzt die Definition des Bundesamts für den Strahlenschutz mitgenommen. Infrarotstrahlung, auch als Wärmestrahlung bezeichnet, ist Teil der optischen Strahlung und damit Teil des elektromagnetischen Spektrums. Sie schließt in Richtung größerer Wellenlängen an das sichtbare Licht, also für den Menschen sichtbares Licht. Ihr Wellenlängenbereich reicht von 780 Nanometer bis zu 1 Millimeter. Das ist jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber wenn man sich das sichtbare Spektrum bzw. elektromagnetische Spektrum mal dann bei Google anschaut, dann erkennt man recht schnell, Infrarotstrahlung ist, ich sage mal, vom Menschen, also von dem sichtbaren Bereich rechts zu sehen. Links davon ist UV-Strahlung. Dann gibt es natürlich in diesem Bereich noch die Mikrowellen, den Rundfunk, aber nur um es grob einzuordnen. Also da, wo der rötliche Bereich ist, wenn ich irgendwas sehe, was rötlich ist, weiter rechts davon, auf dem elektromagnetischen Spektrum gesprochen, sind wir im Infrarotbereich. Und der unterteilt sich in drei Bereiche auf, in den kurzwelligen, in den mittelwelligen und den langwelligen Bereich. Und hier ist man bei Ushio zumindest im kurzwelligen Bereich bis zum mittelwelligen Bereich im Fokus. Wir sind von der extrem UV-Lichtquelle, die vor allem im Halbleiterbereich extrem wichtig wird, bis zum mittelwelligen Infrarotstrahler unterwegs. Das heißt, wir decken eigentlich einen ziemlich großen Bereich des Elektromagnetenspektrums ab. Und den Fun Fact, den ich mitgenommen habe, ist, dass Infrarotstrahlung seit dem 18. Jahrhundert oder sprich genau seit dem Jahr 1800 ein Thema ist, und da wurde es nämlich erfunden bzw. gefunden vom Astronomen Friedrich Herschel. Vielleicht ganz kurz zu Infrarot.
Da hatte ich jetzt ein kurzes Revival so zum Physik-LK, auch schon ein paar Jahre her. Aber da waren die ganzen Lichtarten und Lichtbandbreiten. Aber zurück zur Frage von Matthias. Wir haben jetzt verstanden, was es ist, aber wozu wird es eingesetzt und wie macht man damit in der Kunststoffindustrie? Also was macht man damit und was macht man damit in der Qualitätssicherung?
Da hätte ich jetzt ein gutes Beispiel mitgebracht aus der Lebensmittelverarbeitung. Hier können wir durch Infrarot Faulstellen in Orangen mittels Infrarotstrahlung detektieren. Das funktioniert so, der Prozess ist durch die Veränderung der Transmission der Faulstelle im Zuge der Bestrahlung mit Infrarotstrahlung, können diese entdeckt und dann schließlich auch mechanisch aussortiert werden. Ähnliche Methodik gibt es natürlich auch in anderen Werkstoffen oder Produkten, um Fremdpartikel zu entdecken. Vorteile hier sind für die Infrarotstrahler ist die hohe Eindringtiefe, ermöglicht die Vermessung von makroskopischen Objekten, wie es schön heißt, und grundsätzlich ein weites Anwendungsfeld durch brandbeitige Emissionen. Das wäre jetzt zum Thema der Fehlerdetektion und vielleicht auch mal ganz allgemein für die Kunststoffindustrie gesprochen, welche Anwendungsbeispiele es dort gibt. Also grundsätzlich die Erhitzung und Schmelzung und Trocknung, grundsätzlich die Wärmebehandlung liegt im Fokus. Thermoforming ist ein großes Thema. Also da wird durch Infrarot Kunststoffplatten erhitzt und dann verformt. Beispielsweise auch der klassische Schlitten, der Kunststoffschlitten wird so hergestellt. Dann Kunststoffe können mit Infrarot entgratet werden. Beispielsweise auch jetzt bei den Flaschen, wo immer draufsteht, dass es recyceltes Plastik ist, die PET-Flaschen, die werden über Infrarot erhitzt, die kleine PET-Rohlinge, und dann im Grunde aufgeblasen wie ein Luftballon. Folien werden erhitzt, bevor sie gestreckt werden. Auch das Infrarotschweißen ist ein großes Thema, um Kunststoffe miteinander verbinden zu können. Und im Composite-Bereich auch das sogenannte Tape-Laying, wo dann verschiedene Fasern aufeinandergelegt werden und dann, ich sage jetzt mal ganz gelinde, verklebt werden dadurch. Mhm. Die Hitze wird im Grunde genutzt, um den Kleber dann zu aktivieren. Ganz, ganz einfach gesagt.
Okay, also tatsächlich hatten wir zum Schweißen schon eine Folge. Bring uns da doch nochmal auf Stand. Welche Vorteile hat denn das Kunststoffschweißen mit Infrarot?
Gerne. Also grundsätzlich ist es sehr schnell. Also der Infrarotstrahler ist innerhalb von einer Sekunde, ein, zwei Sekunden auf voller Leistung. Also sprich, man kann die Oberfläche schneller hitzen. Zudem kann man die Oberfläche gezielt erhitzen, weil man wirklich nur an den Punkten die Energie einbringt, wo man sie braucht. Es ist kontaktfrei, also sprich kein Kunststoff mehr, der am Heizelement hängen bleibt, auch partikelfrei. Das ist vor allem interessant, wenn der Schweißprozess sauber sein muss. Wir können durch geformte Konturen auch der Kontur der Schweißung folgen, genauso wie einer stufenlosen Anpassung zur materialschonenden Erwärmung. Und ganz allgemein, ich glaube, das auch ein großer Vorteil ist, als Werker, wenn man direkt davor steht, ist, es ist auch leise. Also im Gegensatz zum Ultraschallschweißen ist es ja sehr, sehr angenehm leise.
Da sprichst du auch genau das Schweißverfahren an, das wir tatsächlich schon mal hatten. Da ging es nämlich um Ultraschallschweißen. Vielleicht müssen wir auch nochmal eine Sonderfolge machen.
Dennis, die Frage wirst du wahrscheinlich auch erwartet haben. Alles, was wir da jetzt gerade so hören, das klingt alles sehr, sehr stark energielastig. Also da wird wahrscheinlich sehr viel Energie gebraucht. Ist das ein Trugschluss? Wie energieeffizient ist denn dieses Thema Infrarot?
Also grundsätzlich ist es so, dass Infrarotstrahlung sehr effizient ist, was Energie, was die Energieausbeute anbelangt. Denn wenn man sich vorstellt, 100% in Energie gibt man ins System rein, kommt im Grunde knappe 90% raus. Also sprich 10% ist Verlust. Das ist im Vergleich zu anderen Heizverfahren, ich würde sagen, der Ferrari, was energieeffizient anbelangt. Mhm. Natürlich jetzt aufs Schweißverfahren gesehen, kommt es da auf verschiedene Faktoren an. Also jetzt ein Rotations-, Ultraschall- oder Heizelementschweißen, die haben alle Vor- und Nachteile, genauso wie das Infrarotschweißen. Da geht es nicht nur um die Energieeffizienz, sondern muss man verschiedene Punkte betrachten. Aber wenn man jetzt rein nur, also einen sogenannten Apfel-Apfel-Vergleich macht, auf die Infrarotstrahlungstechnologien schaut, also jetzt mit den Quarzstrahlern oder Keramikstrahlern, ist der Halogenstrahler dort mit Abstand der energieeffizienteste.
Also ich kenne das ein bisschen, da sagt man immer, das ist der Vorteil. Das gibt doch inzwischen auch für den Privatgebrauch so diese Flächenstrahler, die mit Infrarot heizen, was da den Vorteil hat, dass die direkt die Oberflächen erwärmen und ich quasi nicht die komplette Luft erst warm mache, um dann die Wärme an den Rest abzugeben. Kennt vielleicht der ein oder andere aus so einer Infrarotkabine. Da wird man nur direkt selber warm und die Luft bleibt normal.
Ja, also ich glaube, das spricht zwei verschiedene Sachen. Einmal an das eine, was man im Bad auch hat, wo man dann im Grunde eine Steckdose einsteckt. Das ist dann im mehr langwelligen Bereich. Und die Infrarotkabinen sind meistens auch mit kurzwelligen Infrarotschallen. Da sieht man auch so wirklich noch ein Licht. Das ist dann eher die Technologie, die wir produzieren. Das Langwellige hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung, ist aber für die industriellen Prozesse, wo wir uns bewegen, eher uninteressant, da der Energieeintrag im Substrat eher gering ist.
Macht Sinn, durch die kurze Wellen kommen mehr Energie an.
Richtig, absolut. Dennis, wie ist es denn bei dem Infrarot generell? Kann ich das für verschiedene Werkstoffe einsetzen? Bin ich limitiert auf einfache Werkstoffe oder geht es gar bei ganzen verbunden?
Also wir sind erstmal, dem Infrarotstrahler ist es gelinde gesagt erstmal wurscht, was er erstmal anstrahlt. Wir sind da nicht limitiert. Natürlich sind Kunststoffe sehr dankbar, weil die natürlich auch vor allem dunkle Kunststoffe die Energie sehr schnell aufnehmen. Es gibt, wie ihr natürlich am besten wisst, hunderttausende verschiedene von Kombinationen, wie man Materialien miteinander kombinieren kann. Das kommt immer, ich sag mal, es kommt immer drauf an. Also das sprichwörtliche Situationsabhängige trifft hier einfach zu. Man muss schauen, ob es funktioniert. Das können wir über einen Test verifizieren. Wir haben ein Applikationscenter. Wir haben auch Testmodule, dass man sich ausleihen kann. Und dann kann man den Kunststoff bestrahlen und einfach mal schauen, ob er das gewünschte, die gewünschte Performance mit Infrarot liefert oder nicht. Das ist relativ schnell. Das ist ein Try-and-Error-Prozess innerhalb von, wenn man es angeschlossen hat, ja, einer Minute, zwei Minuten hat man das Ergebnis. Das geht sehr, sehr simpel. Grundsätzlich gibt es Einschränkungen bei den Infrarotstrahlern an sich. Die sind im Hause Ushio maximal 5 Meter lang. Wir können geformte Infrarotstrahler machen, also sprich den Konturen folgen. 3D ist noch nicht möglich und wir haben keine langwelligen Infrarotstrahler.
Dennis, was ich mich jetzt frage bei der Diskussion, die Energiepreise sind ja jetzt nicht gerade ein Schnäppchen. Warum wird Infrarot nicht noch viel mehr eingesetzt?
Gute Frage, nächste Frage. Nein, Spaß.
Hat der Vertrieb noch viel Arbeit bei Ushio?
Ja, haben wir auch. Also es ist ein Markt, der immer noch weiter wächst, im Gegensatz zu anderen. Es ist so, viele Hersteller, Industrie haben bestehende Trocknungslinien beispielsweise und die sind schon abgeschrieben. Und da sagen sie, ja, bevor ich jetzt nochmal investiere, nutze ich natürlich jetzt erstmal die Anlage, bis sie nicht mehr funktioniert und dann schaue ich mir dann eine Alternative um. Oder, wo der Vertrieb dann keine gute Arbeit gemacht hat, ist, dass gerade eben eine neue Anlage gekauft worden ist und die Ansprechperson sagt, ja, das haben wir nicht bedacht, das wussten wir nicht. Dann kann man da rein wirtschaftlich gesehen auch erstmal nichts machen, weil so eine Anlage hat doch auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, bis sie dann entsorgt wird. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, also der Investitionsschmerz durch steigende Energiekosten ist da und auch das stärker werdende Umweltbewusstsein, auch in der Industrie, sorgt dafür, dass energieeffiziente Wärmebehandlungsmethoden weiter forciert werden. Und und das bekommen wir natürlich im Vertrieb oft mit, dass Anlagen und Maschinen immer mehr auch mit Infrarot ausgestattet werden und werden wollen. Genau, das ist so der Tenor von der Industrie, was man so mitbekommt. Auf Messen, bei Kundenbesuchen. Infrarot ist ein Thema, definitiv.
Also für euch ja eigentlich echt gut, ne? Weil da hat sich eine Infrarotanlage umso schneller amortisiert, ne?
Exakt, ja. Also umso höher die Kosten werden für das Energie, umso schneller amortisiert sich natürlich auch ein System, was weniger Energie braucht. Und da ist natürlich Infrarot, wie wir vorhin auch festgestellt haben, das Nonplusultra, was energieeffizient anbelangt.
Ich gehe gleich nochmal auf so ein paar Anwendungsbeispiele, auf ein paar konkrete Anwendungsbeispiele ein. Vorher würde mich noch interessieren, Dennis, welche Branchen setzen denn eure Technologie überhaupt schon ein? Denn du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen und es klingt doch für mich so, als ob das eigentlich sehr branchenübergreifend einsetzbar ist, eure Technologie.
Exakt ist es auch. Also hier sage ich gern vom Leberkäs oder wie es in Würzburg heißt, LKW, bis zur Halbleiterindustrie sind wir in wirklich allen Industriezweigen tätig. Die müssen in Anführungszeichen nur den Bedarf haben für schnelle, kontaktlose und energieeffiziente Hitze in ihrem Prozess und schon ist Infrarot ein Thema. Das heißt, von dem Kunststoffbereich, wo wir gerade sprechen, über die Papierindustrie oder wie gerade eben auch genannt, die Halbleiterindustrie, Glas, in jeder Industrie kann man es sich an Infrarot bedienen, sage ich jetzt mal.
Gibt es eigentlich irgendwelche Einschränkungen, beispielsweise in der Größe der IR-Strahler oder könnt ihr auch, ein 4 Meter auf 4 Meter Kunststoffplatte zu einem riesigen Schlitten für mich und Matthias umformen oder gibt es dann irgendwann eine Grenze hinsichtlich klein oder groß?
Dafür müssten wir auf unseren Kunden zugehen, der auch in Franken sitzt. Ob er das umsetzen möchte, so einen Riesenschlitten. Grundsätzlich ist die Bestrahlung aber da nicht das Thema. Wir können, wie gesagt, 5 Meter lange Strahler, also einen Strahler 5 Meter lang produzieren. Solche großen Anlagen oder Heizfelder, was es im Grunde sind, würden wir natürlich mit allein schon aus Effizienzgründen zum Wechseln der Strahler durch ganz viele kleine Strahler aufbauen. Hat dann natürlich auch den Vorteil der besseren Homogenität. Wie vorhin auch erwähnt, wir im Hause Oshio können derzeit noch keine 3D-Strahler, geformte Strahler sind möglich und wir konzentrieren uns auf die energiereichen, kurzwelligen Infrarotstrahler, um der Industrie dort zu helfen.
Dennis, lass uns mal, wie von mir erwähnt, nochmal kurz in die Anwendungsbeispiele ein Stück weit reingehen. Jetzt hat ja Infrarot, wie gesagt, mehrere Einsatzgebiete, wie zum Beispiel Fehlerdetektion. Das machen wir ja am SKZ unter anderem dann auch. Wie unterstützt ihr hier dann eure Kunden entsprechend? Was ist da eure Aufgabe? Wie greift ihr euren Kunden, den Interessenten unter die Arme?
Jetzt konkret nur auf Fehlerdetektion oder allgemein gesprochen war die Frage,
oder? Ganz allgemein. Erstmal so bei der Fehlerdetektion, okay. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Produkt beispielsweise und ich habe hier irgendwo ein Problem in der Produktion, ein Problem am Ende im Endteil und ich muss den Fehler suchen und weiß aber nicht so ganz, ja, wie ich das detektivisch lösen kann. Wie greift ihr mir unter die Arme?
Grundsätzlich erstmal so, wir sind als Oshio nicht der Systemlieferant, der dann das in die Anlage integriert. Wir sind Komponentenhersteller, in dem Fall Infrarot, also des Infrarotstrahlers. Unser Kunde, dem wir dann einen Infrarotstrahler liefern, der dann auf ihn angepasst ist, im Vorfeld durch Tests verifiziert, wird dann durch seine Anlage, durch sein System mit unserem Infrarotstrahler in seiner Anlage dann den Fehler, wie vorhin gesagt, jetzt in der Orange beispielsweise, dann detektieren und dann im Grunde aussortieren im nächsten Schritt, sage ich jetzt. Und so ist grundsätzlich auch unser Vertriebsaufbau. Also wir produzieren keine kompletten Anlagen, sondern ein Teilstück davon. Meistens, ich würde jetzt mal sagen, das Herzstück, weil ohne Wärme funktioniert da oftmals nichts oder beziehungsweise nicht viel oder zumindest nicht gut. Und wenn wir jetzt einen Kunden haben, der eine bestimmte Anforderung hat, kommt er auf uns zu. Wir haben schon, wie gesagt, wie eingangs auch erwähnt, schon Jahrzehnte Expertise in dem Bereich, können wir teilweise direkt helfen. Wenn wir das nicht können, haben wir ein Applikationscenter, wo der Kunde zu uns kommen kann, wo wir gemeinsam Tests durchführen können. Ich komme auch gern zum Kunden, schauen mir das an. Aber wir haben auch ein Testmodul, wo man dann auch in Sekundenschnelle die ersten Ergebnisse dann auch schon wirklich sieht. Und so tastet man sich auch ein bisschen vor in ein Terrain, das man nicht kennt. Kennt man den Prozess schon, kann man natürlich viel schneller agieren und sagen, okay, wir wissen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Dementsprechend braucht sie jetzt einen Strahler mit 3000 Kelvin, also natürlich noch energetisches Licht, als jetzt einer, der mehr in der Kunststoffbereich ist. Also im Kunststoffbereich sind wir eher so bei 2500 Kelvin. Das kommt immer drauf an, aber grundsätzlich ist das im Großen und Ganzen der Vertriebsweg von Oshio für die Infrarotstrahler.
Also schon sehr auf den Kunden zugeschnitten, ne? Du merkst, definitiv. Matthias und ich kennen sehr gut das Einsatzgebiet Fehlerdetektion, weil wir es auch am SKZ haben. Da könnt ihr unterstützen, aber Infrarot hat ja ganz viele Möglichkeiten. Du hast vorhin schon mal so Entgraten erwähnt, wo es geht. Und Tempern hast du, glaube ich, auch gesagt, könnt ihr, wie läuft das ab?
Es ist dasselbe wie bei unseren Kunden, die Fehlerdetektion machen. Wir liefern die Komponente und wie genau der Temperprozess ist, das wissen wir zum gewissen Grad natürlich, aber das ist das Know-how unseres Kunden. Also
was du nicht erzählen darfst.
Da können wir da jetzt nicht in die Tiefe gehen, ne?
Okay, aber im Wesentlichen kann ich genauso gut über Infrarot die Kunststoffe vortempern, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Exakt, und so weiter, genau. Und so fort.
Gut. Natürlich auch beispielsweise auch Temperatur zu halten, wenn ich jetzt nicht möchte, dass da irgendwelche Spannungen drin sind, von einem Produktionsschritt in den nächsten, dass es nicht unnötig abkühlt beispielsweise. Wir sind da absolut flexibel, das, was der Kunde da braucht, ob er es jetzt vor dem Produktionsschritt oder nach dem Produktionsschritt haben will oder im Produktionsschritt selber er Hitze braucht. Am besten natürlich überall. sind wir flexibel und liefern auch unsere Strahler passgenau an den Kunden.
Dennis, dann lass uns doch zum Abschluss noch den berühmten Blick in die Zukunft werfen. Vor allem erstmal die erste Frage. wohin geht's bei oder wie geht's bei Ushio entsprechend weiter? Was ist bei euch geplant? Auf was dürfen wir uns freuen? Jetzt überlegen wir bei der Aufnahme, wenn die Aufnahme ausgestrahlt wird, sind wir ja schon in 2024. Auf was dürfen wir uns freuen in 2024?
Also vielleicht ganz kurz nochmal in die Vergangenheit geschaut. Wir haben weiter in den Bereich investiert. Wir haben einen Wettbewerber gekauft. Hier haben wir dann auch seinen Maschinenpark bei uns implementiert. Dementsprechend können wir jetzt auch mittlerweile 5 Meter lange Lampen. Damals, vor 2 Jahren, waren es nur in Anführungszeichen 2,5 Meter. Wir haben ein weiteres Coating, ein Gold Coating, was neben unserem weißen Keramik Coating jetzt auch im Portfolio ist. Wir arbeiten tagtäglich an neuen Entwicklungen. Hier werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein paar Erneuerungen haben, was dem Strahler an sich anbelangt. Aber da will ich nicht so weit vorgreifen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant für die Kunststoffbranche.
Sehr gut, wir sind gespannt.
So ist es. Ja, und dann bleibt eigentlich ganz zum Schluss wie immer nur noch, Dennis, du kennst es aus unseren Folgen. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche? Für die Zukunft natürlich für Ushio auch, aber vor allem auch für die Kunststoffbranche.
Also als Privatperson vor allem würde ich mir wünschen, die weitere Erforschung von umweltfreundlichen Kunststoffen und der Materialkreisläufe, dass die komplett geschlossen sind. Das ist auch ein großes Thema bei euch, wie ich erst, glaube ich, letzte Woche bei einem LinkedIn-Beitrag auch gesehen habe. Und natürlich aus beruflicher Sicht, dass jeder nur noch Infrarotstrahler bei uns kauft, wär mein bescheidener Wunsch.
Alex, wir werden mit unserem Podcast unser Bestmöglichstes versuchen, dass wir auf jeden Fall einen der beiden Wünsche in Erfüllung bringen können.
Mindestens.
Mindestens. Genau. Ja, Dennis, das waren kurzweilige Minuten. Und ich muss sagen, mein Blick in das ganze Thema Infrarot-Qualitätssicherung ist durchaus jetzt klarer geworden. Ich sehe es durch die rote Infrarotbrille. Könnte man so schön sagen. Nein, also wirklich vielen herzlichen Dank für den Einblick hierhin. Auch, ich glaube, Alex, ich darf auch im Namen von dir sprechen. Auch vielen Dank, absolut, Dennis, für deine Zeit. Und ich darf in dem Wording bleiben, dass du uns erleuchtet hast.
Das ist wirklich toll. Ich freue mich über diesen Wortwitz. Vor allem den verwende ich auch des Öfteren. Und liebend gerne.
Vielen herzlichen Dank dir und gerne bis zum nächsten Mal.
Danke dir fürs Kommen.
Ja, Alex, und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss nur noch eins.
Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
Alex, unser Thema war Infrarotlicht, Qualitätssicherung und Tribologie. Aber was ist eigentlich Tribologie und was sind darüber hinaus tribologische Eigenschaften?
Jetzt haben wir 3 war dann drin, na jetzt klären wir noch das dritte ab. Also Tribologie ist ein multidisziplinäres Gebiet, das sich mit der Interaktion von Oberflächen in Bewegung befasst. Es beinhaltet die Untersuchung von Reibung, Verschleiß und Schmierung von Kontaktflächen in verschiedenen Systemen, also zum Beispiel Maschinen, Motoren, Werkzeuge oder auch Materialien. Und für Kunststoffe ist es damit sehr wichtig. Denk zum Beispiel an Zahnräder. Hier kommt noch hinzu, dass manchmal ein Kunststoff in ein Metallzahnrad greift. Da sind die Schmier- und Verschleißeigenschaften dann extra spannend.
Gleichzeitig ist es aber auch möglich, Kunststoffe mit selbst schmierenden Eigenschaften auszustatten. Du siehst also, tribologische Eigenschaften. Wieder mal ein Begriff, den kaum einer außerhalb der Branche kennt, aber täglich nutzt und wenn es nur der kleine Elektromotor in der elektrischen Zahnbürste ist. Sag mal, Alex, gibt es da nicht auch irgendwie noch einen Kurs am SKZ dazu?
Ja, natürlich. Zufällig, ja. Den findet man in den Shownotes.
In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias.
Und der Alex.
Wir hören uns.